die Headline zieht halt besser, wenn dort steht, Erythrit schädigt das Gehirn. Es macht evolutionär nicht Sinn, immer alles zu süßen. Es könnte vielleicht potenziell auch ein Problem werden, gerade wenn es zu viel wird. Ich würde hier vor allen Dingen auf einen zu viel oder einen zu hohen Konsum eingehen.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Erythrit gilt für viele als der bessere Zuckerersatz. Kaum Kalorien, kaum Einfluss auf unseren Blutzucker, überall in Proteinriegeln, Leitgetränken und zuckerfreien Produkten enthalten. Doch in den letzten Monaten, vor allem in den letzten Tagen, häufen sich die Schlagzeilen: mögliche Risiken für Herz- und Kreislaufgefäße, Laborbefunde zu gestörter Funktion von Hirngefäßzellen und sogar Warnungen, Erythrit könne für Hunde giftig sein. Was ist dran an diesen Berichten? Handelt es sich um echte, wissenschaftlich belegte neue Risiken? Oder werden hier ja vielleicht ganz abwegige Zellversuche und statistische Zusammenhänge mit Tiermythen durcheinander geworfen und am Ende ein verzerrtes Gesamtbild auf diesen Zuckerersatzstoff Erythrit gelenkt? In diesem Health Nerds Deep Dive wollen wir uns das anschauen. Matthias Baum ist da, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo Felix, ich freue mich, wie immer mit dabei zu sein.
Matthias, wir fangen ganz simpel an, wie immer hier im Deep Dive. Erythrit, der Zuckerersatzstoff, was genau ist das und warum ist er so beliebt?
Also Erythrit oder Erythritol ist ein Zuckeralkohol, das haben die ein oder anderen schon mal gehört, ein sogenanntes Polyol und quasi eine kleine Kohlenstoffstruktur mit sogenannten Hydroxylgruppen dran. Also erstmal so das Chemische abzuklären. Und wir finden dieses Erythrit auch in kleineren Mengen in manchen Früchten oder in Pilzen, in fermentierten Lebensmitteln. Mhm. Teilweise kann es sogar im Körper selbst hergestellt werden. Und von daher ist es erstmal ein fast physiologischer Bestandteil, hat aber eine wichtige Funktion, nämlich eine Süße, die es quasi mit erzeugt. Und das ist ja das Prinzip von Zuckeraustauschstoffen oder von Zuckerersatzstoffen. Wir wollen quasi eine Süße erzeugen, ohne den Effekt metabolisch zu haben, wie wir ihn von Zucker haben, also Energie bringend. Und bei Erythrit ist es so, dass wir diese Struktur haben, die, und das ist die Besonderheit bei diesem Polyol, die bleiben nämlich häufig gerne im Darm und sorgen für Verdauungsprobleme, dass nach Humanstudien quasi man davon ausgehen kann, dass 75-95% über den dünnen Darm aufgenommen wird, zirkuliert dann quasi in der Blutbahn und wird komplett über die Nieren wieder ausgeschieden. Und hat auf dem Weg keinen relevanten Effekt auf die Blutglucose oder den Insulinspiegel oder die Insulinausschüttung. Und von daher haben wir einen Zuckeraustauschstoff, den wir als sogenannten natürlichen Zuckeraustauschstoff bezeichnen, im Vergleich zu künstlichen, sowas wie Aspartame oder Sucralose, was aber letztendlich auch nur eine andere chemische Verbindung ist. Der Mechanismus ist etwas anders vom Prinzip und von daher wird dieser natürliche Stoff gerne auch eingesetzt in nicht zuckerhaltigen oder Light-Getränken oder Produkten, die man so auf dem Markt findet.
Aber klingt ja erstmal ganz gut. Also es ist kein künstlich hergestellter Stoff, sondern ein Stoff, der auch in der Natur, in natürlichen Verbindungen vorkommt. Ein Stoff, von dem du gerade gesagt hast, den unser Körper sogar in bestimmten Mengen selber irgendwie bilden oder herstellen kann. Klingt ja erst einmal nicht verkehrt. Das heißt, es ist etwas, womit wir auch in der Evolution immer wieder mal vielleicht in Berührung gekommen sind. Aber wahrscheinlich eben nicht in diesen hohen Mengen.
Was
ist jetzt das Problem?
Genau. Also das heißt, wenn ich hier einen Bruchteil von diesem Polyol in Früchten beispielsweise drin habe, ist das zu vernachlässigen. Ja? Die körpereigene Produktion ist nicht zu vernachlässigen, aber macht jetzt nicht den enormen Hebel aus. Es geht natürlich um die übermäßige Zufuhr oder die hohe Zufuhr von verarbeiteten Lebensmitteln, die quasi Zucker, was sonst in der Formulierung war, mit Erythrit beispielsweise austauschen. Und ja, auf der einen Seite ist es richtig, es kommt natürlich vor oder in der Natur selbst vor und damit ist es doch gut und gesund. Aber das müssen wir ehrlicherweise auch sagen, wäre eine Verzerrung, wenn wir sagen, okay, nur weil es natürlich ist, ist es auch gleichzeitig gesund. Und das ist, glaube ich, etwas, wo viele drauf einsteigen und sagen, naja, bevor ich einen künstlichen Zuckerersatzstoff nehme, dann nehme ich lieber Erythrit. Unterm Strich ist vieles davon sehr ähnlich, aber jede Substanz muss einzeln untersucht werden und ich glaube, dazu wollen wir jetzt ja auch noch sprechen.
Auf jeden Fall. Und also Erythrit, du hast es gut beschrieben, ja, ich habe das jetzt auch verstanden. Also es gibt mir diese Süße, diesen süßen Geschmack auf der Zunge, ohne dass es mir tatsächlich einen kalorischen Mehrwert liefert, also ohne dass es den Blutzuckerspiegel, dieses Blutzuckerspikes, die wir auch schon besprochen haben, hervorruft. Mhm. Ich trinke also ein Getränk, was süß schmeckt, was irgendwie toll schmeckt, wo ich sage mega, aber eigentlich veräpple ich meinen Körper, denn es ist gar nicht süß, es ist gar kein echter Zucker, den ich da in meinem Körper zufüge. Jetzt gab es in den letzten Tagen vermehrt Berichte, ich habe es im Social Web gesehen, aber auch in den großen Tageszeitungen gab es große Überschriften. Da wurde gewarnt oder von einer Studie berichtet, dass Erythrit angeblich Gehirnzellen schädigen kann. Du hast dir diese Studie ein bisschen genauer angeschaut. Was wurde da wirklich untersucht und was vielleicht nicht?
Um das einzuordnen, viel zitiert, ich habe das auch gesehen zwischendurch, was hier untersucht worden ist, ist nicht ein menschliches Gehirn und die Konfrontation mit Erythrit, sondern eine kultivierte humane zerebrale mikrovaskuläre Endothelzellenstudie. Also vereinfacht ausgedrückt, wir haben in der Petrischale kleine gezüchtete menschliche Hirn kleine Gefäßzellen, Endothelzellen, und die wurden letztendlich untersucht, wenn sie versetzt worden sind mit Erythrit. Mit einer Konzentration, und das wird in der Studie eben auch mit erwähnt, wo die Autoren davon ausgehen, dass das ungefähr das Typische wäre, wenn man 30 Gramm Erythrit über die Nahrung quasi mit aufnehmen würde. Und was sie gefunden haben, ist, dass wir eine erhöhte Marke an oxidativem Stress an den Endothelzellen haben. Und dann wissen wir, so Endothelzellen, kleine Mikrogefäße, die mit viel oxidativem Stress konfrontiert werden, dann wird es zu Entzündungsreaktionen kommen und dann vielleicht auch zu atherosklerotischen Veränderungen, also Gefäßverengungen beispielsweise, was dann natürlich für die Hirndurchblutung problematisch werden könnte. Gleichzeitig wurde gezeigt, Stickstoffmonoxid, was die Gefäße quasi weitermacht, wird nicht oder zu wenig freigesetzt. Also hier haben wir eine Beeinträchtigung dadurch. So, wie das so oft ist, gucken wir uns diese Daten an. Es ist eine In-vitro-Studie, es ist keine humane Studie, es ist eine Orientierung, aber wirklich klinische Studien dazu fehlen. Und es ist erstmal ein Hinweis, den man wissenschaftlich erstmal aufnimmt und dann natürlich auch versucht, mehr zu diesem Thema herauszufinden.
Also wenn in diesen Zellstudien Hinweise auf Probleme in Hirngefäßzellen gefunden werden, wie groß ist denn wirklich der Sprung von solchen Laborbefunden zu einer realen Gefahr für Menschen? Also muss man sich Sorgen machen? Würdest du jetzt abraten, das überhaupt zu konsumieren? Wie ernst ist das?
Es ist eben so, die Headline zieht halt besser, wenn dort steht, Erythrit schädigt das
Gehirnzellen.
Gehirn. Ja, oder
klar.
Gehirnzellen. Ja. Und wenn man es dann runterbricht, sagt man, ja okay, es wurde an Zellen des Gehirns, also an kultivierten humanen mikrovaskulären Nervenzellen geforscht. Aber diese Hinweise der gestörten Gefäßfunktion an diesem Zellmodell reicht nicht aus, um jetzt zu sagen, Erythrit macht das Gleiche beim menschlichen Gehirn. Und das ist das schädigt. Es ist manchmal schwierig auszuhalten, das jetzt so stehen zu lassen, aber es muss eben weiter dran geforscht werden. Ja, das heißt, im Moment würde man sagen, okay, wir haben diese In-vitro-Daten. Und wie so oft würde ich bei Zuckeraustauschstoffen, Zuckerersatzstoffen sagen, so wenig wie möglich, ja, oder ein maßvoller Konsum, wenn man nicht umhin kommt, sie zu verwenden. Es macht evolutionär nicht Sinn, immer alles zu süßen. Der Effekt auf Blutzucker und Insulinstoffwechsel ist wenn dann überhaupt überschaubar, und es gibt potenzielle Veränderungen, die wir im Darmmikrobiom finden, was so auch potenzielle Ansatzpunkte sind, wo man sagt, bitte nicht zu viel davon. So, im Idealfall kann ich darauf verzichten. Wenn ich Energie einsparen möchte, ist es eine Alternative im Vergleich zu Zucker, weil wir wissen auch, Zucker hat auch viele negative Effekte, wenn wir ihn im Übermaß konsumieren. Und dann kann in bestimmten Fällen auch ein Zuckerersatzstoff eine Strategie, ein Teil der Prävention oder der therapeutischen Strategie sein für eine bestimmte Phase. Ich würde sagen, maßvoller Konsum eher weniger verwenden und hier an der Stelle sich die Daten erstmal stehen lassen, und wenn ich keinen übermäßigen Verzehr davon habe, wird es wahrscheinlich tolerierbar sein.
Eine andere Schlagzeile, die es auch immer wieder mal gibt, oder auch Diskussionen, die man im Internet verfolgen kann, generell bei Zuckerersatzstoffen, und Erythrit ist da nicht ausgenommen, es sei schädlich für die Bauchspeicheldrüse, weil quasi der Körper den Impuls bekommt, da kommt was Süßes, die Bauchspeicheldrüse fängt an zu produzieren, zu arbeiten, aber dann kommt da gar nichts Süßes. Und dann gibt es einige, die sagen, ja, das ist schlecht für die Bauchspeicheldrüse, die löst sich selber quasi auf, und das die Gefahr für Bauchspeicheldrüsenkrebs steigt signifikant. Ist das wissenschaftlich belastbar, oder ist auch das eher Theorie?
Es ist nicht belastbar. Wir haben ja mal eine ganze Folge zum Thema Zuckerersatzstoffe gemacht, auch so, was dieses kanzerogene Risiko eingeht. Dann geht es immer um die Menge, wie viel davon konsumiert werden würde. Aber es gibt beides, ne? Es gibt auf der einen Seite Hinweise in interessanten Studiendesigns mit Blick auf Darmmikrobiom und potenziell sowas wie Insulinresistenz, das entstehen könnte. Fakt ist aber auch, so eine wirklich hohe Insulinausschüttung wird es nicht geben. Ne? Aus einer evolutionären Perspektive zu sagen oder erstmal mit zu ergänzen, dass die Anwesenheit von zu viel Süß erstmal nur vom Geschmack in der Natur so nicht vorkommt, würde ich biologisch auch nochmal versuchen, mit in die Waagschale zu legen und zu sagen, macht vielleicht Sinn, nicht so viel davon zu haben, aber nochmal, es wird nicht automatisch zu einer Insulinresistenz führen. Das geben die Daten nicht her, und so stimmt es auch nicht. Über die Sinnhaftigkeit, und das ist eben auch schon ein Thema, die längerfristig quasi immer auf Zuckerersatzstoffe zu gehen, wird auch von der WHO nicht als Strategie empfohlen. Das gilt auch für Erythrit. Also nicht zu sagen, okay, tausch einfach alles mit Erythrit aus, dann hast du damit die beste präventive Strategie. Plus, es gibt ja nicht nur diesen Blick bei Erythrit auf die Hirngefäßversorgung quasi mit dazu, sondern auch natürlich mit Blick auf kardiovaskuläre Erkrankung. Da muss noch mehr dran geforscht werden. Mhm. Und von daher kann man nicht klar sagen, nimm mal so viel wie geht, und es ist völlig unbedenklich im Moment. Ne? Mehr können wir dazu an der Stelle nicht sagen. Aber es ist eben auch nicht so, dass, wenn man es verwendet, sofort gefäßschädigende Wirkungen am Gehirn erzeugen würde.
Ja, aber es ist ein großer Trend. Also wer im Supermarkt mal schaut, es gibt auch immer mehr so Zuckerersatzstoffe, Erythrit, aber auch Stevia und andere, die zum Backen beispielsweise verwendet werden. Und da nimmt man natürlich in der Regel wahrscheinlich auch größere Mengen dann, als ich jetzt in einem 0,2er-Glas Cola Light beispielsweise drin habe. Ja, also das ist schon ein Thema. Ich weiß auch, meine Schwiegermama backt auch viel und gerne und setzt da auch häufig eben auf Zuckerersatzstoffe anstelle von echtem Zucker.
Und das ist nochmal, vielleicht, dass ich da ganz kurz reingehen darf, noch ein interessanter und wichtiger Aspekt, dass, wenn wir jetzt natürlich ein weiteres Verarbeitungsverfahren mit dabei haben, in dem Falle thermisch, also mit Hitze, die Strukturen sich verändern. Auch das wird gerade wild diskutiert. Wenn wir auf ein potenzielles Risiko, strukturelle Veränderungen auch von künstlichen Zuckerersatzstoffen mit darauf schauen. Aber das Gleiche werden wir bei Erythrit auch haben. Wir können das nicht hundertprozentig final festlegen, welchen Effekt das potenziell für die Gesundheit haben wird. Klar ist aber, wenn ich etwas sehr stark erhitze, können immer Substanzen aus bestehenden Eiweißstrukturen oder eben solchen Polyolen oder anderen Aminosäurenverbindungen entstehen, die am Ende anders mit dem Organismus interagieren und potenziell vielleicht auch schädlich sein können. Bei dem Erhitzen muss man dann auch nochmal drauf schauen, wie stark ist dann das Gericht wirklich innen drin erhitzt? Also sind es dann wirklich 180 Grad? Weil das sind dann häufig so Zahlen, die damit benannt werden, was natürlich nicht der Fall ist, weil es dann wahrscheinlich verkohlt wäre. So, kurzum, das ist auch nochmal für sich ein Thema. Und auch hier gilt, nicht übermäßige Angst zu schüren, aber das Thema im Blick zu halten und sich im Klaren darüber zu sein, es könnte vielleicht potenziell auch ein Problem werden, gerade wenn es zu viel wird. Ich würde hier vor allen Dingen auf einen zu viel oder einen zu hohen Konsum eingehen.
Und Matthias, ein Punkt, der rund um Erythrit auch in diesen Tagen viel für Schlagzeilen gesorgt hat. Ich habe zum Beispiel gelesen, Erythrit ist für Hunde giftig. So, das ist eine Behauptung oder eine Aussage, die man, wenn man es googelt, auch relativ schnell findet. Viele Zeitungen sind darauf angesprungen und man denkt natürlich, okay, Hund, der beste Freund des Menschen, irgendwie auch ein Säugetier natürlich, dem Menschen in seinem Aufbau, in seiner Biologie relativ ähnlich. Wenn das für Hunde giftig ist, oh weia, dann sollte ich als Mensch vielleicht auch die Finger davon lassen. Was ist da dran? Wie können wir hier ein bisschen auch, sagen wir mal, Fakten von Science Fiction trennen?
Nee, die einfache Antwort lautet, auch obwohl wir uns den Hund so gezüchtet haben, dass er doch so menschenähnlich geworden ist, ist der Stoffwechsel doch deutlich anders. Mhm. Es geht da ja nicht nur jetzt um diese Zuckeraustauschstoffe, sondern kennen viele Hundetierbesitzer, dass man bei bestimmten Lebensmitteln besonders aufpassen muss. Bei den einen sind es eher Milchprodukte, Käse, dann geht es um Schokolade, Kakao, ganz großes Problem.
Mhm. Tomaten habe ich auch übrigens gehört, ja.
Genau, also von daher, nein, egal wie eng der Hund bei euch, mit euch lebt, es ist kein Menschersatz und der Stoffwechsel funktioniert dann unter Umständen auch ein bisschen anders. Bezüglich der Zuckerersatzstoffe ist relativ gut belegt oder auch ein bekanntes Problem, dass Xylit, nicht Erythrit, auch in kleinen Mengen einer hohen Insulinfreisetzung führen können bei den Hunden. Mhm. Ja, und dann kann es zu einer schweren Unterzuckerung kommen, einer Hypoglykämie oder eben vielleicht auch ein Leberversagen. Ich bin veterinärmedizinisch nicht so bewandert. Das ist nur das, was ich in der Recherche auch mit zu dem Thema gefunden habe. Bei Erythrit ist es ein bisschen anders. Es wird teilweise deutlich besser vertragen. Und von daher ist die Gefahr, das Risiko nicht so riesengroß. Es kann sein, dass du auch nochmal aktuellere Zahlen dazu gefunden hattest. Weil das, was ich dazu gefunden habe, ist es im Vergleich zu Xylit besser, aber bitte trotzdem den Hunden nicht aktiv irgendwie jetzt, also Xylit sowieso nicht, aber auch nicht Erythrit geben. Aber es ist unterscheidet sich eben von den Strukturen auf der einen Seite und dann dementsprechend auch auf die potenzielle Wirkung für den Stoffwechsel des Hundes.
Also Erythrit zeigt sehr gut, wie komplex Ernährung und Wissenschaft heute geworden sind. Ein Zuckerersatzstoff, der lange als unproblematisch galt, wird plötzlich neu diskutiert. Studien liefern Hinweise, aber eben keine einfachen Antworten. Entscheidend ist deshalb zu unterscheiden zwischen Laborbefunden, statistischen Zusammenhängen und tatsächlichen Risiken im Alltag. Und genau das ist die Aufgabe. Nicht jeder Trend ist automatisch gut, aber eben auch nicht jede Schlagzeile sofort ein Grund zur Sorge. Matthias Baum, vielen Dank für deine Einordnung. Hat großen Spaß gemacht. Wir haben eine Menge gelernt hier in diesem Deep Dive. Leute, bleibt neugierig und bleibt gesund.
Vielen Dank.
Artgerecht Health Nerds Deep Dive. Analyse und Fakten.
Ein All Ears on You Original Podcast.